26. Kapitel. Prigione Rocciosa. Felsiger Kerker. Das letzte Stück von unserem Lager bis hin zum geheimen Eingang in den Turm war besonders herausfordernd und perikulös. Wir mussten über einen extrem losen und bröckeligen Teil der Gerölllawine klettern, in der kein Lapsus erlaubt war. Schon bei einer uneingeschränkten Besteigung dieses Feldes hätte ich meine Probleme gehabt. Doch nun galt es zusätzlich dazu, möglichst unbemerkt und leise zu sein. Es gelang mir eher schlecht als recht. Doch es war Kyranos, der einen fatalen Schritt tat. Die Felsnadel war bereits sehr nah. Und nur noch wenig trennte uns von dem rettenden Schatten des Turmes und unserer Position. Da löste der Zwerg durch ein Ungeschick eine Steinlawine aus. Sie war nicht groß, doch machte sie Lärm und würde unsere Position verraten, sollten die Schwarzpelze sie erspähen. Trogerik wusste zudem, dass die Orks, ähnlich den Zwergen, in der Dunkelheit eine gute Sicht besaßen. Doch fortes fortuna adiuvat, die Tapferin unterstützt das Glück. Wir blieben unentdeckt und erreichten die rettende Zone, in der nun der kolossale Turm die Sicht der Schwarzpelze auf uns verdeckte. Die Dämmerung und der hohe Felsen erschwerten die Orientierung, und bis auf Kyranos hatten wir wohl alle Schwierigkeiten, uns zurechtzufinden. Faruk wusste Rat und konjurierte erneut das fahle Licht, welches von dem kleinen Amulett um seinen Hals ausging und nur wir zu sehen vermochten, sollten wir seinen Ausführungen Glauben schenken. Wieder schwebten unausgesprochene Fragen wie Schwerter in der Luft. Doch ein jeder von uns wusste, dass nun keine Zeit war, Fragen zu stellen. Dies musste warten. Auch ich musste mich in Geduld üben. Und hätte ich nicht das Gespräch mit meinem aranischen Freund geführt, so wie wir es früher am heutigen Tage getan hatten, so hätte mich dieses Gefühl schlichtweg übermannt. Nun jedoch wusste ich, dass Faruk uns reinen Wein einschenken würde, auch wenn er nun noch sub rosa agierte. Dank dieses fahlen Lichtes konnten wir schnell einen Steinsturz erspähen, welcher laut des Koboldes einen verborgenen Eingang versperren sollte. Auch hier war Fex uns hold, denn es bedurfte nur weniger Handgriffe, um eine Passage zu öffnen, durch die wir alle in das Innere klettern konnten. Was uns hinter den Steinen erwartete, übertraf meine kühnsten Träume, und ich werde mein gesamtes restliches Leben auf an diesen Moment zurückdenken, an dem ich ein wahrer Forscher war. Rohal, der uns bis hierher treu geführt hatte, verabschiedete sich von uns mit knappen Worten und flog davon. Der milde Schein des Amulettes hüllte den Mineneingang vor uns in ein gespenstisches Licht. Unmengen an Staub und Spinnenweben ließen uns gewahr werden, dass wir seit einer langen Zeit die Ersten waren, die diesen Gang betraten. Wir befanden uns in einem gut 10 Schritt breiten Tunnel, der mehrere Besonderheiten aufwies. Der Boden wirkte wie die glatt geschliffene Oberfläche eines Spiegels, Ich ertappte mich bei dem Gedanken, dass nicht einmal Zwerge in der Lage waren, eine so perfekte Oberfläche mit ihren Werkzeugen aus dem Stein zu schlagen. Zudem befand sich in der Mitte des Ganges eine Vertiefung in der Erde, die sich wie der Lauf eines Baches durch die Höhle zog. Die gut 2 Schritt breite und 15 Finger tiefe Senke warf die ersten Rätsel auf. Meine erste Assoziation war die eines Abwasserkanales, ähnlich denen in den großen Metropolen des lieblichen Feldes. Faruks Licht reichte bei weitem nicht aus, um die Ausmaße und Eindrücke dieses Ortes zu erfassen. Iskir kramte seine Öllampe heraus, die ich mit dem Feuerfinger entzündete und auch trug, damit der Torwaler Axt und Schild führen konnte. Das starke Licht erleuchtete unsere Umgebung und sofort nahmen wir etwas Unrat weiter vorne, innerhalb der Rinne war. Als wir uns langsam näherten, erkannten wir, dass es sich um Knochen, menschliche Überreste handelte. Doch dies war nicht der einzige Fund. Der Höhlengang beschrieb hier eine leichte Biegung nach links. 3 Stollen gingen von dem Haupttunnel ab. 2 zur rechten und 1 zur linken. Des Weiteren erkannten wir nun auch den Grund für die Senke im Boden. Vor uns war ein massiver Steinquader zu erkennen, der in der Rille stand und diese perfekt ausfüllte. Doch wahrlich mysteriös war, dass sich genau dort, wo die Knochen lagen, über Boden, Wand und Decke des Tunnels ein Band aus rot schimmernden Runen zog. Sofort mahnte ich meine Freunde zur Vorsicht. Niemand sollte die Schriftzeichen berühren oder gar übertreten. Das Schlimmste erwartend, machte ich mich daran, die Runen zu untersuchen.
Während der Magier die fremde Schrift untersuchte, nahm ich die Knochen in Augenschein. Ich fand eine ganze Anzahl metallener Bänder, die die Toten offenbar einstmals um den Hals trugen. Sie hatten verschmiedete Verschlüsse. Soweit noch erkennbar, waren die Knochen unter den Bändern geschwärzt, was die Ahnung eines grauenhaften Todes heraufbeschwor. Ich untersuchte eines der Bänder näher. Es waren aber keine Schriftzeichen darauf. Nur ein seltsamer Glimmer war in das Material eingearbeitet, den ich nicht identifizieren konnte.
Ein wenig erinnerten mich die Zeichen an die Schrift Tulamidia, doch sie wiesen signifikante Unterschiede zu der mir bekannten Sprache auf. Eines war mir jedoch klar, es handelte sich zweifelsfrei um Zauberrunen. Kiranos zeigte uns seinen Fund. Und während ich das Halsband und die Runen einer Visitation in extenso, einer ausführlichen Analyse unterziehen wollte, schritt der Zwerg voran, aller Warnungen zum Trotz, durch das Runenband.
Romualdo mahnte uns zur Vorsicht. Ich glaubte aber nicht, dass der jahrhundertealte Zauber, der offenbar die versklavten Arbeiter am Verlassen der Mine gehindert hatte, noch immer Macht entfalten konnte. Daher trat ich kurzerhand über die von den Schriftzeichen gebildete Grenze, wobei ich aber doch ein leichtes Kribbeln verspürte. Meine Freunde folgten mir kurz darauf, und wir stießen tiefer in die Höhle vor, von der jetzt Durchbrüche in andere Räume abzweigten.
Einen Odem Acarnum wirkte ich dennoch. Sowohl Halsband als auch die Runen schimmerten schwach magisch. Mich überraschte diese Erkenntnis nicht, doch ich war beeindruckt von der Magie, die hier gewirkt worden war. Beachte man die Zeit, die seit ihrer Wirkung vergangen war. Ein Schatten der Macht des Algorton. Kräfte, die meine kühnsten Träume ins Unendliche überragten. Es schien so, dass ich als einziger unserer Gruppe kein Kribbeln verspürte, als ich zögerlich die Runenlinie übertrat. Mochte dies mit meinem Segen der Marder zusammenhängen? Müßig, darüber nachzudenken. Fakt war jedoch, dass alle meine Begleiter ein leichter Schauer überkam, nur mich nicht. Zu meinem Leidwesen bewirkte die Entdeckung des großen Gewölbes, dessen Ausmaße uns nun bei dem starken Licht von Ischias Laterne klar wurden, dass meine Gefährten begannen, in alle Richtungen auszuschwärmen. Ich versuchte, uns als Gruppe zusammenzuhalten, scheiterte jedoch, da wohl die Neugierde mancher ungezügelt schien. Ich musste zugeben, dass es auch mich reizte, die Gewölbe zu erkunden, doch mein Respekt vor den Hinterlassenschaften Algorthons war zu groß. Der erste Raum zu unserer Linken nach dem Runenband war rechteckig und um die 7 Schritt breit, 10 Schritte lang und 5 Schritt hoch. Er beinhaltete die Reste einer Schmiede. So war zum Beispiel ein Amboss zu erkennen und verrottete Werkzeuge. Zu unserer Rechten befand sich ein etwas kleinerer Raum, der jedoch auch fast 3x5 Schritt maß und 5 Schritt in die Höhe ragte. Auf dem Grund waren seltsam krümelige Überreste zu sehen. Wir vermuteten, dass es sich um Heu oder Stroh handelte und somit eine Art Stall gewesen zu sein schien. Weiter hinein in die Höhle erwartete uns das steinerne Gebilde, welches sich als eine Art Lore entpuppte. Diese verfügte jedoch weder über Räder noch über andere Anzeichen, die Aufschluss auf die Art der Fortbewegung geben konnten. In dem Behälter befanden sich sonderliche Felsbrocken, die Kiranos als Kuschbasalt identifizierte. Leicht zu erkennen an der dunklen, fast bläulich schimmernden Farbe mit einigen regenbogenfarbenen Einschlüssen darin. Die Schönheit dieses Gesteins konnte mich in diesem Moment jedoch nur kurz fesseln, denn gleich hinter der Lore lagen weitere Knochen von Menschen. Von hier aus konnten wir auch eine Feuerstelle erkennen, die unter einer Art Luftschacht platziert worden war, welcher leicht schräg in der hohen Decke der Mine verschwand. Auch hier lagen Skelette, jedoch gemischt mit Pferdeschädeln und anderen Tierknochen. Uns kam ein schrecklicher Gedanke. Sollten dies die Überreste der letzten Nahrungsmittel sein, welche die Überlebenden und hier Eingeschlossenen zu sich genommen hatten? Falls ja, ließen die gemischten Tier- und Menschenknochen den beklemmenden Schluss zu, dass der Hunger irgendwann derart überwältigend war, dass man selbst vor dem Fleisch von Gleichgesinnten nicht zurückschreckte. Unweit des mutmaßlichen Stalls befand sich ein weiterer Gang, welcher jedoch verbarrikadiert worden war. Nicht durch einen Erdrutsch oder dergleichen, nein. Vielmehr schien es eine von Menschenhand errichtete, bewusste Barriere zu sein. Ein weiteres ungutes Gefühl wuchs in mir, während der vor beinahe kindlichem Eifer sprühende Faruk sich daran machte, diese kletternderweise zu überwinden. Dahinter befand sich ein Raum, welcher die Form eines Halbkreises hatte. Am hinteren Teil des Raumes befand sich ein dreistufiges Podest, auf dem eine mit Runen und Edelsteinen verzierte Stele stand. Unmittelbar vor diesem Podest zog sich ein Riss im Boden durch den Raum, welcher in seiner Mitte am breitesten war. Faruk berichtete von einem sehr unguten Gefühl, das ihn überkam, als er die Säule betrachtete, ähnlich dem Schauer, welchen er beim Überschreiten des Runenbandes im Eingang verspürt hatte. Kiranos folgte dem Aranier, da der Bericht über die Säule sein Interesse geweckt hatte. Als ich meinen Freunden hinterher sah und näher an die inzwischen von Kiranos eingerissene Barrikade kam, überkam mich eine Abneigung, ein Unwillen, ihnen weiter zu folgen. Es war ein äußerst seltsames Gefühl, da ich nicht genau greifen konnte, woher es kam oder warum es mich in diesem Moment ergriff. Instinktiv wusste ich jedoch, dass der Obelisk auf dem Podest Ausgangspunkt dieses Phänomens war. Nun, da ich diese Stele erblickte, erinnerte ich mich stark an die Säule in der Höhle des Trollschamanen, welche wir in Andergast zu Gesicht bekommen hatten.
Wir sahen nun, dass der breite Spalt nur direkt an den Wänden halbwegs sicher zu überqueren war. Faruk und ich taten dies sogleich, nachdem ich mit einer Fallprobe ermittelt hatte, dass diese Kluft wenigstens einen Dumat tief ist. Sodann traten wir an den Obelisken heran. Er hat eine sechseckige Form und zahlreiche Onyx-Kristalle sind in die Oberfläche eingelassen. Ansonsten war der Raum leer, weshalb ich wieder über die Kluft und zu den Wartenden Romualdo, Drogerik und Iskir trat. Faruk stieg noch die Stufen hinauf und besah die Steinsäule aus der Nähe, wobei er ein leises Brummen wahrnahm, wie er kurz darauf berichtete.
Ich konnte erahnen, warum vor diesem Gang eine Barrikade errichtet worden war. Ich vermutete einen Zusammenhang zu den Halsbändern und eine Art Einflusszauber, doch diese Art der Magie war selbst für mich ein Buch mit 12 Siegeln.
Uns blieben nur noch 2 Ausgänge aus der Kaverne, einer im Westen und einer im Norden, in den sich die Transportrinne hineinzog. Der erhoffte Durchgang zum Turm befand sich aller Voraussicht nach nicht in den eigentlichen Minenstollen, weshalb wir uns für den Gang nach Westen entschieden.
Wir beschlossen also zunächst, die weiteren Teile dieser Höhle zu erkunden und begaben uns in einen länglichen Gang, welcher nahe der Überreste des Lagerfeuers eine leichte Kurve beschrieb. Zu unserer Linken eröffnete sich uns nun ein Raum von kolossalen, beinahe saalartigen Ausmaßen. Ein seltsam grünliches Licht erfüllte das Gewölbe hier, in dem vermodertes Holz und allerlei Überreste vor sich hin schimmelten. Das Grün kam von Pilzen, die auf eben jenen Überresten wuchsen und den gesamten Raum mit ihrem Leuchten ausfüllten. Trogerik und Kiranos wussten, dass es sich hierbei um sogenannte Phosphorpilze handelte. Sie pflückten ein paar von ihnen, da sie noch bis zu 30 Momente danach ihren Schein verbreiten konnten. Der Zwerg war mit deren Nutzung gut vertraut und auch Trogerik sah in ihnen nichts Besonderes. Lediglich die Mischung aus dem Licht und den Resten einer längst vergangenen Zeit sorgten für ein besonders erhabenes Ambiente. Vor uns vermuteten wir eine Art Speisekammer oder Speiseraum.
Was mir auffiel, waren die überaus ebenmäßig glatten Wände, die in mir, wie schon bei der gleichfalls sehr exakt geformten Rinne, die Frage weckten, mit welcher Art Werkzeugen hier gearbeitet worden war und warum man sich die Mühe überhaupt gemacht hatte.
Wir setzten unsere Erkundung fort. Zwar hatten wir bereits außerordentlich famose Entdeckungen gemacht, doch was wir im weiteren Teil der Höhle finden sollten, würde alles Bisherige übertreffen.